Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Dagegen habe ich mich sehr gewehrt, sagt Margarete von Trotter im Gespräch mit Martina Knoben von der Süddeutschen Zeitung. Damit meint sie, wie mit ihr als Frau, als Filmregisseurin in den 70ern umgegangen wurde. Obwohl sie die verlorene Ehre der Katharina Blum gemeinsam und gleichberechtigt mit ihrem Mann Volker Schlöndorff gedreht hatte, wurde sie im Trailer und auf Plakaten zum Film nämlich nicht einmal erwähnt. Ihr Protest dagegen habe nichts gebracht. Dann hieß es, das geht nicht, dass der große Name Volker Schlöndorff neben dem einer Frau auf dem Plakat steht, erzählt die Regisseurin. Volker Schlöndorff schäme sich noch heute dafür. Vielleicht ja auch dafür, dass er bei »Das zweite Erwachen der Christa Klages«, dem ersten Film, bei dem sie allein Regie führte, hinter ihrem Rücken dem WDR sagte, wenn sie den Film nicht schaffe, werde er einspringen. Er ist am zweiten Tag an den Drehort gekommen und hat alle durcheinandergebracht mit seinen Anweisungen. Daraufhin hat der Produzent zu Volker gesagt, dass er das nicht mehr machen soll, erinnert sich die Regisseurin weiter in der SZ. Danach sei er nicht mehr am Set erschienen. Auf der Abschlussfeier des Films hat Volker erzählt, dass er immer am Telefon gesessen ist und gewartet hat, dass ich ihn anrufe und um Hilfe bitte. Aber das ist nicht geschehen. Verlage geben vor, durch Messeabwesenheit ihre Mitarbeiter schützen zu wollen und erklären dabei ihre Autoren zu freiwillig, weil man ihnen das Gehege verwehrt, kritisiert Michael Faber vom Leipziger Verlag Faber und Faber im Neuen Freitag mit Blick auf die Absage der Leipziger Buchmesse. Und Else Laudern vom Hamburger Ariadne Argument Verlag schreibt, Kapitalhörige tragen die Leipziger Buchmesse als nicht zukunftstauglich zu Grabe. Profit soll oberstes Gebot bleiben. Als hätte er das gelesen, schreibt Adam Sobocinski in der Zeit, wieder einmal fällt einem auf ein bitteres gesellschaftliches Ereignis dann doch nicht viel mehr ein, als dass der Kapitalismus eine Schweinerei ist und die kleinen unabhängigen Verlage mit ihren Autorinnen und Autoren unter die Räder bringt. Auch nervt Sobocinski die Behauptung, die bösen Riesen der Branche seien mit ihrem Spardiktat schuld an der Misere, wieder einmal werde der Osten mit seinen Bedürfnissen vom Westen allein gelassen. Sobocinski erinnert daran, dass das seit 1992 zeitgleich zur Messe laufende Lesefestival Leipzig liest von Bertelsmann, der Mutter der Random House Verlagsgruppe, die nun für ihre Absage der Messe angegriffen wird, erfunden und mitfinanziert worden ist. Das würden die Kritiker nun aber nicht einmal erwähnen, weil es nicht in die Erzählung von Klein gegen Groß, Konzerne gegen Kleinverlage, Kapital gegen Leser, West gegen Ost passe. Ost gegen West, das passt allerdings sehr wohl zu dem Foto, das die Neue Zürcher Zeitung abdruckt und das in den sozialen Medien für viel Spott und Spaß gesorgt hat. Der meterlange ovale weiße Tisch, an dem der russische Präsident den deutschen Kanzler Olaf Scholz empfing, jeder von ihnen an einem Ende des Tischkolosses sitzend. Auf Rufdistanz zu Wladimir Putin hat Paul Jandl seinen Artikel für die Neue Zürcher Zeitung genannt. Was zwischen Wladimir Putin und der westlichen Welt im Ukraine-Konflikt steht, hat man in den letzten Tagen ganz genau gesehen. Ein riesiger Tisch. Aber vielleicht habe der Distanztisch auch mit Corona zu tun, denn Scholz habe sich geweigert, zusätzlich zu seinem negativen deutschen PCR-Test auch noch einen PCR-Test in Russland zu machen. Vermutlich habe er seine Kanzler-DNA nicht im Osten lassen wollen. Man weiß ja nie, amüsiert sich Jandl. Aber auch Putin ist bei Auslandsbesuchen misstrauisch. Aus Gründen der Vorsicht reist Wladimir Putin zu internationalen Konferenzen mit seiner eigenen Teetasse an, schreibt Jandl und ergänzt, den weißen Tisch hat er bisher allerdings zu Hause gelassen.